Einen ganz lieben Gruß von meiner Frau. Sie ist leider krank, konnte heute nicht mitkommen, kuriert sich noch aus. Aber sie lässt euch lieb grüßen. Sie wäre gern mitgekommen. Wir freuen uns immer, wenn wir bei euch zu Besuch sein dürfen. Die meisten kennen mich jetzt schon, aber einige vielleicht noch nicht. Ich bin Pastor im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden eigentlich. Zuletzt auch eine Zeit lang in einer Baptistengemeinde gewesen. Also man kommt ein bisschen rum im Reich Gottes. Man sieht verschiedenste Gemeinden, zumindest in Deutschland bin ich ein bisschen rumgekommen. Und ich freue mich immer, wenn ich zu euch komme. Das ist nicht nur dahingesagt, das ist einfach schön, weil auch viele aus der Gemeinde, wo wir in Altötting gedient haben, natürlich hier noch sind, aber auch alle anderen sind lieb. Überhaupt finde ich, Burghauser sind sehr freundlich. Wir haben es mal auch anders getroffen, wo wir sagten, hier sind aber viel mehr brummelige Leute. Das war vielleicht subjektiv eingefärbt, aber auf jeden Fall haben wir damals wieder gesagt, wir haben uns gefreut, als wir in die Region zurückgekommen sind. Und jetzt feiern wir miteinander Gottesdienst. Und es ist ein normaler Sonntagmorgen und wir sind normale Menschen. Es passieren die alltäglichen Dinge, die so passieren. Ein Auto geht kaputt, mein Drucker hat den Geist aufgegeben. Ich bin heute mal ganz modern mit Notebook auf der Kanzel, weil ich meinen Text nicht ausdrucken konnte. Und ihr habt vielleicht eine Bibel dabei oder auch schon so moderne Geräte, Smartphones, mit denen man dann den Text auch mitlesen darf. Da möchte ich euch herzlich einladen. Ihr beschäftigt euch ja zurzeit mit der Apostelgeschichte und da geht ja mein Herz auf. Da bin ich begeistert als Pastor aus einer Pfingstgemeinde. Das Pfingstereignis, die Entstehung der christlichen Gemeinde. Und ich möchte dich einfach mal heute Morgen wieder fragen, mit welcher Einstellung bist du heute in den Gottesdienst gekommen? Was hat dich heute Morgen beschäftigt, als du gekommen bist? Welche Erwartung hattest du heute an den Gottesdienst? Ist es wieder einer von den normalen Sonntagen, wir singen, wir beten, wir hören das Wort, wir gehen nach Hause? Oder ist es vielleicht ein besonderer Sonntag und wir wissen es noch gar nicht? Denn wir dienen einem besonderen Gott, einem lebendigen Gott, einem Gott, der Wunder tun kann. Und manchmal erwarten wir das schon gar nicht mehr, habe ich so manchmal das Gefühl, weil vielleicht länger nichts passiert ist, weil uns vielleicht Alltagsprobleme niederdrücken oder die ganzen schlechten Nachrichten in der Welt, die drücken aufs Gemüt und wir kommen halt, weil es der Gewohnheit und der guten Sitte entspricht und wir ja unserem Gott auch treu dienen wollen, kommen wir zum Gottesdienst. Ich möchte euch an das Kapitel 3 erinnern. Kapitel 3 habt ihr schon in der Predigt gehört, in der Apostelgeschichte. Da gab es einen Menschen, der war gelähmt von Geburt an, wurde tagtäglich an die Pforte des Tempels getragen, saß dort, dass die Leute ihn in seinem Elend sehen konnten. Dass er Almosen kriegte, dass er Spenden kriegte, dass er Gelder sammelte, dass er irgendwie seinen Lebensunterhalt damit bekam, dass die Leute ihn in seinem Elend anschauten. Und ihr wisst, Petrus, Johannes, die gingen zur Stunde des Gebets zum Tempel. Eine gute Sitte. Falls ihr eine Gebetsstunde habt, es ist eine gute Sache, zur Gebetsstunde zu gehen. Sie gingen dorthin und auf dem Weg begegneten sie diesem Gelähmten. Und ihr habt ja das gehört, was sich ereignet hat. Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir im Namen Jesu Christi. Steh auf. Und der Mann war von diesem Moment an geheilt und konnte gehen. Eine super Sache. Und Petrus merkte, Mensch, da kommt die ganze Menschenmenge zusammen, kommt das ganze Volk angelaufen, was ist da passiert? Die kannten alle diesen Mann, der da seit 40 Jahren sitzt, der quasi, also seit er sitzen kann, sitzt er da an der Pforte des Tempels, um zu betteln. Und die kannten den alle. Und jetzt auf einmal steht er und geht. Fantastisch. Weißt du, mit Gott an deiner Seite könnte jeden Tag etwas Wundervolles passieren. Mit dem lebendigen Gott an deiner Seite, was sollte ihm unmöglich sein, können Dinge passieren? Wie gehst du durch deinen Alltag, durch dein Leben? Niedergedrückt, beschäftigt, frustriert? Oder bist du voller Zuversicht, weil du weißt, aber mit mir ist der lebendige Gott? Ich bin begeistert von der Geschichte hier, von der Pfingstgeschichte. Da sind ja, ihr erinnert euch, da sind ja die Jünger zusammen gewesen in einem Raum, 120 Leute. Ich weiß nicht, wie viele wir heute Morgen sind. Die waren zusammen versammelt, haben sich irgendwie nicht, wussten, auf irgendwas sollen wir warten. Der Herr hat es gesagt, so was genau passiert, müssen wir jetzt mal schauen. Aber sie blieben zusammen, wie der Herr es ihnen befohlen hatte, und dann geschah etwas. Ein Brausen vom Himmel, der Heilige Geist kam, eine gewaltige Erscheinung sozusagen mit physischen Dingen auch. Sie sahen dann etwas über sich wie Feuerzungen, sie hörten ein Brausen und sie sahen etwas und sie spürten etwas und der Heilige Geist kam auf sie und in sie hinein. Und es entstand die christliche Gemeinde. Die erste christliche Gemeinde. Feuer über den Köpfen, das waren nie zuvor so gesehen worden. Danach eigentlich auch nicht mehr in der Bibel berichtet worden. Aber das Feuer in ihren Herzen, das war dann da. Als ich zum Glauben gekommen bin, als junger Bursche, da war ich voller Begeisterung. Ich fand das so genial, dass Gott mich gerettet hat, dass da ein Gott ist, der mich liebt, der mich kennt, der weiß, was in mir vorgeht. Und ich war so begeistert, kam da mit Schwung in die Gemeinde. Und dann sagte ein älterer Bruder aus der Gemeinde, weißt du, Thomas, das gibt sich mit der Zeit. Da wird man dann ein bisschen ruhiger. Ich habe ihm das nicht so ganz glauben wollen und ich glaube auch nicht, dass das so sein muss. Ich glaube, dass dieses Feuer in dir brennen kann und dass du nach wie vor auch nach über 20, nach 30 Jahren noch begeistert sein kannst. Und ich habe das bei anderen Geschwistern gesehen, die haben von klein auf, sind sie dem Herrn nachgefolgt, waren in der Gemeinde, haben die Höhen und Tiefen miterlebt und auch vielleicht Gemeindespaltung und Streit und immer wieder Versöhnung und was Gott wieder Neues getan hat und wenn Gott wieder Neue hinzu... Und die haben einfach gewusst... Jesus ist bei mir und die waren treu und die waren glücklich und vielleicht haben sie auch ihre Fehler zwischendurch gemacht, aber was hatten die für eine Tiefe in ihrem Herzen an Erfahrung, dass Gott treu ist? Was haben die für eine Liebe manchmal ausgestrahlt, weil sie so durchdrungen waren von Gott? Und was haben die manchmal voller Inbrunst mitgesungen im Lobpreis, weil sie wussten, aha, mein Herr ist heute Morgen hier und ich kann ihn loben, weil er ist so gut. Und das wünsche ich dir, dass dir das auch so geht. Nach Jahren, dass du noch begeistert sein kannst von dem, was Jesus tut. Und es geht nicht um das, was Gott früher in deinem Leben getan hat, sondern es geht auch immer darum, wo ist er jetzt in deinem Leben. Wir gehen hier in die Apostelgeschichte 4, Vers 1. Petrus nutzt diese wunderbare Gelegenheit, ein Wunder ist geschehen, ein Gelähmter, der von Geburt an gelähmt war, steht vor ihnen, springt, tanzt, hüpft, freut sich, preist den Herrn, die Menge kommt zusammen, er predigt. Und dann heißt es hier, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Ja, das ist quasi gleich das nächste Kapitel der Kirchengeschichte. Weißt du, fängt gewaltig an. Gott hat Wunder getan. Jesus ist von den Toten auferstanden. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Jetzt gerade wurde ein Gelähmter geheilt. Und dann geht's auch gleich los. Da kommen Menschen, sind wütend, sind aufgebracht, haben etwas gegen die Nachricht von der Auferstehung. Die wollen nicht, dass das verkündigt wird. Da ging gleich die Verfolgung der Kirche los. Wir haben es gut in Deutschland, wir werden nicht gefoltert, wir werden nicht in die Gefängnisse gesteckt, wir werden nicht umgebracht um unseres Glaubens willen, aber das geht ja eigentlich bis heute in manchen Ländern, passiert unseren Geschwistern das. Hier ist es so, du wirst vielleicht eher belächelt, vielleicht verlierst du sogar Freunde dadurch, dass du zum Glauben gekommen bist. Im schlimmsten Fall verlierst du deinen Job, weil du irgendwie dich auf der Arbeit zu sehr rausgelehnt hast, das Evangelium verbreitet hat und irgendwie unbequem geworden bist. Aber unsere Werte werden auch angegriffen. Das, wofür wir stehen, das, wofür wir kämpfen, wo wir sagen, das ist Gottes Wille, auch das wird angegriffen. Und die Sadduzäer, die tauchen hier das erste Mal ein bisschen deutlicher auf. Vorher waren es ja immer die Pharisäer, die sich so gegen Jesus gestellt haben. Die Pharisäer, irgendwie haben die dann eine nicht so glückliche Rolle eingenommen als die Feinde Jesu, weil er ihre Traditionen angegriffen hat.
das, was sie mündlich überliefert haben, wo sie meinten, das muss man hochhalten, das haben wir uns über die Jahre, über die Jahrzehnte wurde das erarbeitet, Rabbi sowieso hat gesagt und wir haben das immer feiner detailliert, was du alles halten musst, einhalten musst und tun musst. Und das hat sie gestört, dass Jesus sich da so wenig drum gekümmert hat. Er kam vom Wort Gottes her, er sprach als Gott und er hat so die Dinge auf den Kopf teilweise gestellt, weil die so die Schriften teilweise missinterpretiert haben und er hat es wieder gerade gerückt und das hat ihnen nicht gepasst. Die Sadduzäer waren da etwas anders drauf. Die waren so die Rationalisten, die modernen Leute. Ah ja, wir können ja in den Tempel gehen und Gottesdienst feiern, aber weißt du, das mit den übernatürlichen Dingen, das ist nicht so ernst zu nehmen. Es geht auch um die Tradition, es geht um das gute Gefühl, es geht darum, was wir als Mensch tun, aber wir glauben nicht an Engel, wir glauben nicht an Wunder, erst recht glauben wir nicht an die Auferstehung, wir leben jetzt und wir sollten den Tag nutzen. Das war so ein bisschen die Haltung der Sadduzäer. Und deswegen hat sie das so geärgert. Jetzt reden die da von der Auferstehung der Toten. Das kann ja nicht wahr sein. Die bringen das ganze Volk in Aufruhr. Was sie daran gestört hatte, war, glaube ich, auch, dass ihre Stellung, ihre Bequemlichkeit, ihre Rolle, die sie hatten, damit angegriffen waren. Denn sie waren ja von den Römern unterstützt in einer guten politischen Stellung. Sie profitierten von dem System. Sie waren angesehen. Und wenn jetzt das Ganze ins Wanken kommt, wer weiß, was dann passiert. Unbequem. Das ist mir so unbequem mit der Auferstehung. Das ist mir so unbequem, wenn du davon sprichst, dass Jesus heute noch lebt. Das ist mir so unbequem, wenn du sagst, ich muss mich Gott beugen und sollte mich von ihm retten lassen. All das wollten sie nicht. Und deswegen legten sie Hand an sie, Vers 3, und brachten sie ins Gefängnis. Bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Okay. Da ist gerade was Tolles passiert. Man fängt an zu predigen oder Petrus predigt. Und dann kommen welche und sie sind die Obrigkeit und sie sagen, nee, das geht so nicht, ab ins Gefängnis. Und dann Vers 4, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. 5000 Menschen, die plötzlich glaubten und mehr. Sie haben damals, glaube ich, nur die Männer gezählt, die Frauen und Kinder gar nicht mitgezählt. Sie hatten halt damals diese Art zu zählen. Es war eine andere Kultur, eine andere Zeit. Sie haben sich so danach ein bisschen gerichtet. Aber interessant ist, sie haben gezählt. Manchmal haben Leute so Angst, Mitgliederlisten und so weiter. So problematisch war das für die damals nicht. Wir können uns heute noch freuen. Wow, da entstand eine Mega-Church. Eine Riesengemeinde, 5000 Leute, stell dir vor, wie die Gemeinde hier aus allen Nähten platzt, wenn plötzlich 5000 Leute da sind. Genial, oder? Haben wir das noch, die Erwartung, dass das passieren könnte? Ich glaube ja. Ich habe in Altötting immer gesagt, wir sind eine kleine, aufwärtsstrebende Gemeindewachstumsbewegung. Und das habe ich nicht nur so gesagt, sondern das habe ich auch geglaubt. Denn Gott möchte eigentlich täglich Leute hinzutun, damit sie gerettet werden. Das ist doch Gottes Herz. Er will die Menschen retten. Und da heißt es nicht, sie haben alle geglaubt, sondern viele glaubten. 5000 kamen hinzu. Also alle werden wir nicht erreichen auf einen Schlag. Aber dafür, dass wir Menschen erreichen, dafür lohnt es sich, Gottesdienst zu feiern. Dafür lohnt es sich, Gebetsstunde zu halten. Dafür lohnt es sich, rauszugehen, Menschen einzuladen. Dafür lohnt es sich, aufzustehen, denn es ist so schön. Wenn Leben verändert werden durch die Güte Gottes, wenn vielleicht Ehen Heilung finden, wenn vielleicht Menschen Heilung finden, wenn Leute, die vorher nur auf sich selbst bedacht waren, egoistisch auf einmal anfangen aufzublühen und zu merken, es ist schön, Liebe weiterzugeben und an andere zu denken. Dafür bin ich gerne Pastor. Ihr denkt vielleicht auch an das Gleichnis von der Saat, die der Seemann verstreut und einiges geht aufs Felsige, es geht nicht auf. Einiges geht irgendwie so in den steinigen Grund mehr, einiges mehr auf die gute Erde, ihr kennt das ja. Und manches sprost auf und was passiert dann? Es bringt Frucht. Unterschiedlich viel, aber es passiert etwas, entsteht Veränderung. Das ist so schön. Das ist der Grund, warum wir immer noch hier arbeiten in Burghausen oder überhaupt das Evangelium verkünden. Und dann heißt es in Vers 5, es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich die Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hohepriester und Kajaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichen Geschlecht waren, und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Sie hatten zu der Zeit zwei hohe Priester, einmal den Hannas, der war eingesetzt von den Juden, beziehungsweise war es halt von Geburt an, warst du ja eigentlich hohe Priester, wenn du aus dem Geschlecht Aarons kamst. Und sie hatten einen aktiv amtierenden hohe Priester, den Kajaphas, seinen Sohn, das war sein Sohn. Also das war, diese Konstellation war außergewöhnlich, weil der war nur auf Zeit eingesetzt und nicht lebenslang, komisch. Ja, warum? Weil die Römer hatten dort das Sagen und die haben das so organisiert. Also es war alles auch so ein bisschen politisch durchdrungen. Das, was Gott eigentlich geplant hatte, wurde da boykottiert oder korruptiert. Und so gab es jetzt also diese zwei Hohepriester und dann kamen die Ältesten und die Hohepriester da zusammen und sie stellten sie in ihre Mitte. Wisst ihr, was das Faszinierende daran ist? Wir haben nicht zu Alexander und Johannes, haben wir glaube ich nichts in der Bibel stehen, aber die Gruppe, die da zusammenkam, das war dieselbe Gruppe, vor der Jesus stand, vor seiner Kreuzigung. Ist das nicht krass? Erst haben sie Jesus angeklagt, haben einen Grund gesucht, ihn zu kreuzigen. Und er stand vor ihnen, hat ihnen in die Augen geschaut. Du hast gespürt, was an Liebe, an Kraft da ist, dass er nicht von dieser Welt ist. Vielleicht haben sie gemerkt, irgendwas ist anders mit diesem Menschen. Mit welchem Mut, mit welcher Offenheit, mit welcher Klarheit er vor ihnen steht. Und doch haben sie ihn zum Kreuz gebracht, haben ihn gekreuzigt. Und jetzt stehen da zwei oder mehr Jünger und sie klagen sie an und fragen, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und jetzt muss man sich überlegen, warum fragen sie das eigentlich so? Die sagen nicht, hey, warum verkündigt ihr das oder so? Sie fragen ja interessanterweise, warum, durch welche Kraft oder durch welchen Namen habt ihr das getan? Wenn ihr mal im Alten Testament aufschlagen möchtet, 5. Mose, da gibt es das Kapitel 13. Wenn ich mich nicht vertan habe, die Verse 1 bis 5, 5. Mose 13. Verse 1 bis 5. Das ganze Wort heißt es da, dass ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Jetzt kommt's. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder gibt, und das Zeichen oder Wunder trifft einen, von dem er zu dir geredet hat, aha, ein Wunder ist geschehen, da ist ein Gelähmter, der plötzlich gehen kann, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen. Also wenn sie jetzt sagen, ja, das war Jesus, und wir sollen jetzt Jesus nachfolgen, ne? Weil das ist ja nicht, in ihren Augen ist das ja nicht Gott. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten, seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Und Vers 6, ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, euren Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Sie hatten also diese Stelle im Sinn, in welchem Namen macht ihr das? Durch welche Kraft? Welchen Gott wollt ihr denn, dass wir anbeten? Na wartet, euch kriegen wir klein, wenn ihr jetzt sagt, Jesus, machen wir kurz einen Prozess, wir haben die Bibel, wir haben die Schrift auf unserer Seite. Aber sie haben nicht mit Gott gerechnet in dieser Situation. Wir gehen zurück zur Apostelgeschichte 4, Vers 8. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten und die Ältesten, ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, Also er dreht eigentlich den Spieß hier um. Sie stehen da, werden angeklagt, in der Hoffnung, dass man sie da auf dem falschen Fuß erwischt. Und er sagt, ihr wollt wissen, warum jetzt dieser kranke Mensch gesund ist. Ihr wollt wissen, durch wen oder durch welche Kraft wir diese Wohltat an diesem kranken Menschen getan haben. Warum wir etwas Gutes also getan haben. So sei euch allen, Vers 10, und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, oha, das sind mutige Worte vor diesem Kreis, oder? Den ihr ermordet habt, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Ist das nicht elegant gelöst? Weißt du, er spricht durch den Heiligen Geist, erfüllt im Heiligen Geist, er musste die Worte gar nicht suchen. Petrus konnte voller Zuversicht aufstehen, weil Jesus hatte ihnen schon im Vorfeld gesagt, wenn sie euch dann vor die Obersten zehren, wenn sie euch zur Rechenschaft ziehen wollen, sorgt euch nicht, was ihr reden sollt, denn der Heilige Geist wird euch das genau eingeben. Und dann kannst du auf einmal mutig aufstehen und sagen, ihr Lieben, Obersten des Volkes, ihr Ältesten Israels, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber auferweckt hat, durch den haben wir das getan. Und das ist der Stein, sagt der Vers 11, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Da zitiert er einen Psalm, Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Dieses Bild taucht öfter auf. Petrus schreibt auch in seinen Briefen nochmal vom Eckstein. Wir wissen jetzt nicht, war das ein Fundamentstein, von dem alles andere ausgerichtet wurde, oder war es am Schluss an der Ecke noch ein Stein, der alles so ein bisschen zusammenhielt? Beide Bilder spielen immer mit in der Bibel. Glaube ich, dass wir wissen, der Eckstein ist einer der wesentlichen Steine, der den ganzen Bau zusammenhält und dem ganzen Bau die richtige Ausrichtung gibt. Es gibt da eine alte Geschichte zu, ob Legende oder weiß ich nicht, also vielleicht auch nur eine Legende. Beim Bau des Tempels Salomos, so wurde erzählt, da wurden die Steine für diesen Tempelbau nicht direkt vor Ort gehämmert, geschlagen, vorbereitet, damit man kein Hämmern, kein Lärm an dieser heiligen Stätte hört. Sondern sie wurden außerhalb dieses Lagers, dieses Platzes geschlagen und sie wurden so kunstvoll vorbereitet, dass sie dann sehr präzise zusammengesetzt werden konnte. Da passte keine Klinge, kein Blatt Papier mehr dazwischen. Die haben sehr präzise gearbeitet und kriegten jeden Tag die Steine geschickt aus dem Steinbruch, bauten den Tempel. Eines Tages kam so ein komischer Stein, irgendwie eine merkwürdige Form, so ungewöhnlich, so, der hat nicht so richtig reingepasst. Und dann was soll das denn für ein Stein sein? Hat irgendwer nicht aufgepasst. Die haben den zum Schutt, die haben den an den Rand geworfen. Die haben gesagt, brauchen wir nicht. Und bauen weiter, so die Geschichte. Und am Schluss merken sie, Mensch, uns fehlt der wichtige Eckstein, wo ist der denn? Und sie schicken zu dem Steinbruch, zu den Arbeitern dort und sagen, hey, hört mal, wir brauchen jetzt den Eckstein. Da schicken die Nachricht zurück, habt ihr schon längst gekriegt, schon vor Monaten. Und dann dämmert es einen, Moment mal, da war doch was. Dieser komische Stein, wo wir dachten, das wäre Müll, das wäre Abfall, den brauchen wir nicht, wäre Schutt. Den haben wir doch da an den Rand. Und tatsächlich, das war der Eckstein, den die Bauleute verworfen hatten. Auf jeden Fall ist das hier ein Vers aus einem messianischen Psalm, den Petrus zielsicher zitiert und sagt, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, er zitiert das und weist sie wieder darauf hin, ihr seid das, ihr habt ihn verworfen, er ist zum Eckstein geworden. Und das ist schon hart zum Hören. Die Sadduzäer haben richtig Probleme. Ja, sie glauben nicht an Wunder, sie glauben nicht an die Auferstehung. Sie stehen schon wieder vor Gericht, beziehungsweise haben jemand vor Gericht gestellt und irgendwie ganz komische Situationen, die sind so mutig, die haben überhaupt keine Angst. Ja, im Gegenteil, die sagen uns auf den Kopf zu, was wir verbrochen haben. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz starker Vers. Und ich möchte einfach mal dass du einfach mal genießt, was Petrus hier sagt, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist kein anderer Name unter den Himmel dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es geht doch nicht in erster Linie um Anklage, um Verdammnis, sondern um Rettung bei Gott. Möchtest du umkehrst von deinen bösen Wegen, wenn du es noch nicht getan hast? Von deiner Arroganz, dass du sagst, ich weiß besser als Gott, was gut für mich ist. Von dem, dass du kurzsichtig bist, Tag für Tag vielleicht lebst, anderen Menschen Unrecht getan hast, dir selber vielleicht Unrecht getan hast. Er möchte, dass du umkehrst zu ihm. Er möchte, dass du Rettung erfährst, Gnade erfährst. Es ist in keinem anderen Namen das Heil. Und in keinem anderen Namen unter dem Himmel ist die Rettung als allein in dem Namen Jesus. Jesus Christus, also der Gesalbte, von Gott Gesalbte. In dem Namen Jesu ist Kraft. Vielleicht hast du das schon gemerkt. Wir haben in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, wo ich zum Glauben gekommen bin, haben wir manchmal Lobpreisgottesdienste gefeiert, wie ihr ja auch. Und dann kamen manchmal Ungläubige dazu. Und was soll ich sagen, wenn du so gesungen hast oder gebetet hast? Du hast einen Unterschied gemerkt, wenn dann der Name Jesus fiel. Und die Menschen, die Jesus kannten, sich ausgerichtet haben auf ihn. Da ist eine Atmosphäre im Raum gewesen. Das wurde für manche, die wurden ganz unruhig. Einige fingen an zu weinen und haben gemerkt, ja, ich brauche diesen Jesus. Und haben sich bekehrt. Andere haben gesagt, ich muss jetzt raus. Ich halte das nicht aus. Da war eine andere Atmosphäre, war eine Kraft da. Wir haben das dann auch getestet. Wir waren ja jung. Wir waren ja vergnügt. Und wir haben gedacht, im Namen Jesu ist Kraft, und dann sind wir so in der Pubertät oder sonst wieder, triffst du ja dann so, oder Postpubertät, so danach, gell, da bist du ja auch noch nicht so richtig reif. Ja, also kann ich jetzt im Nachhinein sagen, ich kam mir sehr reif vor und sehr erwachsen, weiß ich noch. Auf jeden Fall, wir haben gedacht, oh, das ist toll, und dann gab es so auch Leute, die haben gesagt, oh, wir sind Satansjünger. Die wollten sich, also in der Region bei uns, die wollten sich irgendwie cool und vielleicht Tattoos und vielleicht irgendwie Haare färben, sonst was, irgendwie auffallen, und wir sind Satansjünger mit eurer Kirche und so. Aber wisst ihr, was dann immer lustig war? Nicht die, es gibt ja auch Satansjünger, die wirklich sich ganz ernsthaft dem Teufel verschreiben, vielleicht böse Dinge tun, vielleicht gefährlich sind, keine Ahnung, aber die waren nicht gefährlich, die waren irgendwie, wollten auffallen. Und dann haben wir gesagt, so, du bist Satansjünger, ja, kennst du denn Jesus schon? Und dann hast du richtig gesehen, so, oh mein Gott, Jesus. Und dann haben auch die meisten sind abgehauen. Ja, gehst du auf der Straße, siehst einen, der hat so ein umgedrehtes Kreuz und irgendwie so schwarz und so, hey, guckt so böse. Und dann gehst du so, hey, warum hast du denn das umgedrehte Kreuz? Ja, ich bin Satansjünger. Und sagst du, oh cool, ich bin Jesus-Jünger. Oh, schnell weg. Die haben Angst gekriegt. Ich will jetzt nicht sagen, du musst das ausprobieren. Aber habt ihr vielleicht schon mal festgestellt, wenn du auf die Straße gehst, mit Mikro, was weiß ich, mit einer Gruppe, mit Gitarren, manche denken, oh süß, die Christen, oh, spielen sie wieder und so. Du kannst über alles reden. Aber wenn du dann sagst, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, dann gucken die Leute und reagieren total unterschiedlich. Es ist Kraft im Namen Jesu. Ich hoffe, ich rede nicht zu schnell für die Übersetzung. Wenn man sich mal in Begeisterung... Ja, sie hatten jetzt diese Freimütigkeit durch den Heiligen Geist. Überlegt mal, vorher, als Jesus vor diesem Tribunal, sage ich mal, stand, vor diesem Gerichtshof stand, da war Petrus draußen im Hof heimlich so noch mit reingeschlichen, wollte mitkriegen, was da läuft. Es war ihm kalt, es war abends, es war spät, er hat sich am Feuer gewärmt, und eine Dienerin kommt und sagt, du, kenne ich dich nicht? Bist du nicht auch mit diesem Jesus unterwegs gewesen? Nein, nein, da musst du mich verwechseln. Da hat er Jesus verleugnet, da hat er Angst gekriegt. Dreimal hat er gesagt, nein, nein, doch, doch, du warst doch mit, ich kenne dich doch. Nein, 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 Doppelgänger von mir, ernsthaft, ich war nicht mit diesem Jesus. Er hat draußen am Feuer Angst, sich zu Jesus zu bekennen. Jetzt auf einmal mittendrin vor diesem Gerichtshof Feuer in ihm. Hey Leute, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und durch den haben wir jetzt dieses Wunder erlebt. Der Gelähmte kann wieder gehen. Und das ist fantastisch, oder? Wenn Gott schon so vorlegt mit so einer Heilung. Ich habe einen Moment überlegt, wie ging es denn dem, der gelähmt war? Wir lesen ja extra, er war gelähmt von Geburt an, 40 Jahre war alt, wurde täglich an die Pforte des Tempels gesetzt. Alle haben ihn immer gesehen, ah, der Gelähmte. In seinem Handicap, in dem, wo er nicht so konnte wie die anderen, hat er davon gelebt, dass die, ah ja, schaut, ich bin der Gelähmte, dass sie ihm Almosen geben. Und was bedeutet das auch? 40 Jahre, er sitzt Tag für Tag an der Pforte des Tempels. In der Zeit, als Jesus umhergezogen ist und gepredigt hat und Zeichen und Wunder geschehen sind in seiner Nähe, er auch Blinde geheilt hat, Lahme vielleicht hat gehen lassen und so weiter, ist er Tag für Tag vielleicht oder immer wieder, wenn er kam, an dem vorbeigegangen, hat aber nichts gemacht. Vielleicht geht es dir manchmal auch so. Ist Jesus jetzt an mir vorbeigegangen? Die anderen hat er gesehen und gesegnet. Was ist mit mir? Warum erfahre ich nicht den Segen Gottes? Warum heilt er mich nicht? Warum hilft er mir nicht in dieser Situation und in dieser Not? Ja, siehst du das denn nicht? Und ich bin sicher, Jesus hat ihn gesehen, oder? Glaubt ihr nicht auch, Jesus hat ihn gesehen? Wenn er da extra so platziert wird. Und vielleicht hat Jesus gedacht, ja, warte, mein Freund, dein Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Aber jetzt war der perfekte Zeitpunkt. Nachdem Jesus überall Zeichen und Wunder getan hatte und dann gekreuzigt wurde, wo dann erstmal die Emmaus-Jünger dachten, oh mein Gott, unsere ganze Hoffnung ist zunichte, ihr erinnert euch an meine letzte Predigt. Ja, ich bin so enttäuscht, wir haben gedacht, er würde Israel erlösen. Und jetzt alles dahin und sie haben sich wieder aufgemacht nach Emmaus, vielleicht nach Hause, wo sie herkamen und merkten gar nicht, dass der Auferstandene plötzlich sich zu ihnen gesellt, in leiblicher Gestalt neben ihnen hergeht. Ihre Augen wurden gehalten, sie haben ihn nicht erkannt, dass es Jesus war. Warum seid ihr denn so niedergeschlagen? Was ist denn los mit euch? Vielleicht fragt dich das ja auch nur ein Bruder, eine Schwester aus der Gemeinde. Was ist denn mit dir? Und es ist eigentlich Gott, der dahinter steht und der dich aufbauen möchte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging Jesus in leiblicher Gestalt mit diesen beiden nach Emmaus und erklärt ihnen die ganzen alttestamentlichen Schriften, alles, was ihn betraf. Die wurden nochmal extra geschult. 3 Jahre war er mit seinen Jüngern zusammen, hat ihnen oft genug das Evangelium erklärt in den alttestamentlichen Schriften und was alles kommen muss. Sie hatten es noch nicht kapiert. Jetzt nimmt er sich nochmal für diese 2 Zeit und erklärt ihnen alles. Wisst ihr noch, was sie nachher gesagt haben, als sie erkannt hatten, oh Mann, das war ja Jesus, erst haben wir ihn gar nicht erkannt. Sagten sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schriften erklärte. Das ist mein Gebet heute Morgen, dass das Wort dich auch wieder so aufbaut, dass das Feuer wieder in dir brennt und dass du sagst, ja, Jesus ist lebendig an meiner Seite, auf ihn will ich bauen. Und wenn mein Zeitpunkt jetzt noch nicht gekommen ist für ein Wunder, ich weiß, eines Tages wird er jede Träne abwischen, jeden Schmerz nehmen, ich werde bei ihm sein in Ewigkeit, ich werde im Himmel sein und alles wird gut werden. Die waren verblüfft, hier dieses Gremium, dass Petrus so mit Freimütigkeit stehen konnte und reden konnte. Die wussten noch, Mensch, das waren einfache Fischersleute. Die haben nie ein theologisches Seminar besucht, die waren nie auf der Uni, die haben nie irgendwie die Schriften kennengelernt, geschweige denn auswendig gelernt. Die haben doch gar keine Ahnung, es sind Laien, was wollen die uns schon sagen? Aber wie gut können die eigentlich mit der Schrift umgehen? Mensch, die zitieren da den Psalm und das trifft uns bis ins Mark. Ja, das Wort Gottes ist lebendig und mag zu trennen und kann Herzensdinge offenbaren. Das trifft uns so, wir können es auch nicht leugnen. Und irgendwie hatten sie Probleme, wir glauben nicht an Wunder, aber jetzt steht da direkt eins vor unseren Augen. Der Gelähmte heißt es, der stand ja bei ihnen. Was sollen wir da sagen? Vers 13, sie sahen diese Freimütigkeit von Petrus und Johannes und erfuhren auch, dass ungelernte Leute und Laien seien. Sie verwunderten sich und sie erkannten etwas. Sie erkannten in dem Moment, Mensch, die waren noch mit Jesus. Die waren mit Jesus. Irgendwas ist anders mit denen. Und ich glaube, das ist das größte Zeugnis. Gar nicht mal die Zeichen und Wunder, die Gott tut, sondern das Leben verändert werden durch ihn. Ich habe jetzt von einem Freund gehört, eine ehemalige Klassenkameradin, nach über 20 Jahren, nach über 30 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon her ist, haben wir ja eigentlich kaum noch Kontakt gehabt. Du, die kommt jetzt in die Gemeinde, weil sie sich vor ein paar Jahren bekehrt hat. Sagt zu ihm damals, der Thomas, der hat das Mikro vorne, oder? Nach all den Jahren noch so ein nachdrückliches Zeugnis, dass Gott etwas verändert hat. Es ist nicht immer gleich zack und sofort. Manchmal dauert es Jahrzehnte und einer kriegt die Kurve, eine kriegt die Kurve. Es ist nicht immer so, ein Zeichen passiert und dann glauben die Leute. Manche sagen, ja, wenn ich ein Wunder sehe, dann würde ich auch an deinen Gott glauben. Da kannst du getrost sagen, nein, wirst du nicht. Du wirst da nicht glauben. Was? Wieso? Wenn da ein Wunder passiert, dann nein, du glaubst da nicht. Garantiere ich dir. Das Wunder macht es nicht aus. Warum? Der Unglaube geht so tief. Es ist unser Herz, das nicht bereit ist, von Natur aus sich unter Gott zu stellen, zu beugen. Und da reicht auch kein Wunder ran. Du kannst auch sagen, ja, das muss irgendwas anderes gewesen sein, wir können es noch nicht erklären, Medizin ist noch nicht so, aber irgendwas, das, nee, dass der jetzt gehen kann, das muss auch natürliche Dinge, das kann einfach nicht sein, weil ich es nicht glauben will. Es geht um unseren Willen, ob wir Gott gehorsam sein wollen oder nicht, ob wir von unseren Sünden, von unseren Zielverfehlungen sein lassen wollen, ob wir uns eingestehen, Mensch Gott, wir haben unser Leben verbockt, wir brauchen dich, dass du uns rettest, dass du uns begnadigst. Da sie aber die Menschen jetzt bei ihnen stehen sahen, Vers 14, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Sie hatten das Problem, sie glaubten nicht dran, jetzt steht er vor ihren Augen. Ihr denkt vielleicht auch nochmal an das Gleichnis vom Lazarus und dem reichen Mann, wo Jesus diese Beispielgeschichte erzählt, Mensch, da ist einer, der ist im Hades, der ist im Feuer und brennt, weil er sich nicht zu Gott bekehrt hatte, weil er ihn abgelehnt hat, weil er Böses getan hat mit Menschen, ausgebeutet hat, und da ist Lazarus im Schoß Abrahams und ihm geht's gut und jeder Schmerz wird ihm genommen und die Tränen werden ihm getrocknet und er ist im Himmel. Und dann sagt der reiche Mann doch Folgendes: Du, schick doch bitte Lazarus zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu meiner Familie, damit er ihnen das erzählt, und wenn sie sehen, dass er von den Toten aufersteht, dann werden sie glauben. Was sagt er dann? Nein, werden sie nicht. Sie haben Mose und die Propheten. Wenn das nicht reicht, hilft nichts. Wenn du nicht bereit bist, Gott dein Herz zu öffnen, hilft auch kein Wunder und hilft auch kein Zeichen. Und sie können jetzt nichts sagen, der Gelähmte steht vor ihnen, das ganze Volk preist Gott dafür. Hey, Halleluja, super, was ist da passiert? Und da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen, Vers 15, beratschlagten miteinander, sprachen, was sollen wir jetzt mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Und damit sie es nicht weiter in dem Volk verbreitet, so überlegen sich dann, wollen wir ihn ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Hier haben wir also eine Gruppe, eine ganze Gruppe von Menschen, die zwar das Wunder sehen, es aber nicht akzeptieren, ablehnen und immer noch dagegen angehen und sie jetzt bedrohen. Und dann ließen sie sie rufen, Vers 18, und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr im Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Persönliche Evangelisation, ab jetzt verboten. Von Jesus reden, ab jetzt verboten. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, ja gut, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Sie hatten kein Problem damit, der Obrigkeit zu gehorchen. Ich möchte auch nochmal sagen, sie hatten auch kein Problem damit, dass sie zu Unrecht ins Gefängnis, wegen nichts ins Gefängnis gesteckt werden. Sie waren der Obrigkeit untertan. Aber wenn es darum geht, das Wort Gottes zu brechen oder ungehorsam zu sein gegenüber Gott, urteilt selbst, ist das richtig? Wir gehorchen der Obrigkeit. Der Oberste von allen ist Gott. Dem gehorchen wir zuerst. Danach kommt ihr.
Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und hoffentlich geht es uns immer noch so. Wir sind einfach das, was man einen Zeugen auch nennt. Gell? Wir reden von dem, was wir gehört und gesehen haben, was wir selber erlebt haben. Wir geben das schlicht und einfach weiter. Und das ist so kraftvoll. Du hast vielleicht nicht ein überragendes Wunder erlebt, aber du hast ein verändertes Leben. Du warst früher vielleicht in Schulden und Gott hat dich befreit aus diesen Schulden. Du hast finanzielle Nöte gehabt und Sorgen gehabt, du hast andere Probleme gehabt. Du warst vielleicht unausstehlich, auf einmal sagen die Leute, Mensch, du hast so eine Ausstrahlung, du bist so liebevoll, wie kommt denn das? Ja, das kommt durch Jesus in meinem Leben. Das ist so kraftvoll, wenn die Menschen merken, Mensch, da passiert etwas. Sie aber drohten, Vers 21, ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen, gar keinen Überblick mehr über die Zeit. Wie lange rede ich schon, Tabea? Könnt ihr noch? Ja, okay. Sie aber drohten ihn noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Die hätten gerne. Ja. Aber jetzt geht das nicht, denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Ach, sag an, wusste Gott das noch nicht? Ich frage mich manchmal, wie gehen wir in den Gottesdienst und wie gehen wir ins Gebet? Manchmal sagen wir ja Gott selbstverständliche Dinge, die er doch weiß. Ja Gott, siehst du, ich bin in der und der Situation, aber Gott, du weißt doch alles. Und weißt du denn nicht? Und dann erklären wir ihm das. Warum sagen die das hier? Ich glaube, das ist für uns wichtig, auch deswegen auch Lobpreis oder Gebet auch für uns manchmal wichtig, dass wir uns in die richtige Perspektive begeben. Nicht das, was uns gerade so beschäftigt, sondern festzustellen, mit wem haben wir es denn hier eigentlich zu tun? Dem Gott, der die Himmel, die Erde und das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat. Gott, wenn du durch den Hauch deines Mundes in einem Augenblick diese Dinge alle machen kannst, dann ist das andere eigentlich ein Klacks für dich. Genial. Mit dir habe ich es jetzt zu tun. Und dann ist auch Lobpreis so konzipiert, gell? Mit dem dankbaren Herzen in das Tor, in den Vorhof kommen und dann in die Anbetung übergehen. Zu sagen, Mensch, einmal erstmal Danke sagen, erstmal die Augen geöffnet kriegen, wieder das Herz wieder aufmachen für den, zu dem ich jetzt komme, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wisst ihr, das ist jetzt der Schluss von dem Abschnitt, über den ich predigen durfte. Da geht es ja um dieses Gebet. Sie erhoben einmütig ihre Stimme, da liegt so eine Kraft drin. Ich weiß noch, es gab mal ein Hochwasser an der Oder, es wurden Dämme gebaut. Ein Bekannter von mir war mit dem THW dort, die haben auch geholfen und haben irgendwie was gemacht. Und dann lasen wir, dass die Dämme drohen aufzuweichen und zu brechen, dass also da auch für viele Menschen wieder eine Bedrohung entsteht. Und wir saßen in München in der Gebetsstunde und haben dafür gebetet. Wisst ihr, was die Tage drauf stand in der Zeitung dann in Bezug auf diese Dämme? Wir wissen nicht, warum die halten. Die halten wie durch ein Wunder stand. Wir wussten, warum. Wir haben dafür gebetet. Halleluja. Es ist gut, einmütig zusammenzukommen und für etwas zu beten. Denn Gott kommt dir nahe im Gebet. Er verändert dich im Gebet. Er verändert Situationen im Gebet. Etwas passiert, wenn Gott durch Gebet etwas bewirkt. Ein einmütiges Gebet hat eine enorme Kraft. Weil Gott sich freut, wenn wir einmütig zusammenkommen. Und sie sagen, du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, Vers 25, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Psalm 2 wird da zitiert. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israels, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Er hält die Fäden in der Hand. Im Hintergrund ist Gott aktiv und verfolgt seine Pläne. Und nun, Herr, sieh ihre Drohung an, Vers 29, und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das ist auch ermutigend. Ah, das hat funktioniert. Gott tut ein Wunder. Wir können freimütig reden. Wir haben die Bestätigung vor Augen. Die Heiden sehen das und das Volk Israel. Ja, clever gebetet, kann man sagen. Gebet verändert uns, aber Gebet macht uns auch freimütig. Und als sie gebetet hatten, Vers 31, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle nochmal mit Heiligen Geist erfüllt. Eine ständige Erneuerung, Erfrischung durch den Heiligen Geist. Weißt du, eine Beziehung ist nicht einmal des Status und dann war es das. Die Beziehung ist lebendig. Na, nicht wie wir deutschen Ehemänner so oft so, ja, liebst mich noch? Ja, wenn sich was ändert, sage ich Bescheid. Also die Lebendigkeit der Beziehung, gell, da ist also nicht einmal erfüllt, das war's und kein... Nein, es ist ja Gott, der ist lebendig, unser Heiliger Geist in uns. Der kommt immer wieder und facht dieses Feuer neu in uns an. Und das möchte ich jetzt, dass wir, vielleicht merkst du, das ist dran für dich, dass wir miteinander vor Gott kommen, vielleicht magst du aufstehen und magst ihn preisen, dass wir also uns nochmal ausstrecken zu ihm und ihn bitten, uns Freimut zu geben, Kraft zu geben, uns unseren Problemen zu stellen, aber auch ein Zeugnis zu sein für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Macht ihr da mit? Dass ihr mit mir